Ich lese aus »Die schlimmste Küste der Welt« von Chiloé zur Magellanstraße, ein Reiseroman. Wenn der Zaubervogel singt. Wenn niemand redete, dann brandete der Pazifik durch die Küche. Das musste wohl so sein auf einer Schutzstation für Pinguine. Die Hütte stand kaum 10 Meter weg von der Flutmarke. Wellblech auf dem Dach, grün gestrichen und ein paar Bretterwände, die uns von den Elementen trennten. Drinnen pfiff der Kessel auf dem Herd, denn Lise trank gern heißes Wasser, nüchtern, ohne Zusatz, und von draußen kam wieder dieser Orgelton, der das Meer bis in die Seele spülte. »Mit heißem Wasser kommt man gut durch die brüllenden 40er«, verkündete Lise auf Deutsch. Ich war natürlich der Einzige am Tisch, der sie verstand. Ach, Lise, sie war gerade 40 geworden, und ich wusste nie, ob sie die Koinzidenz von Breitengrad und Lebensabschnitt absichtlich ins Spiel brachte. Sie war groß und blond, eine heftig auffallende Erscheinung in Chile. Sie hielt mir ein Glas mit heißem Wasser hin. »Hier, bitte nimm, falls es Not tut, habe ich noch einen Apothekenkoffer dabei. Bestimmt brauchst du etwas.« »Danke, nicht für mich, aber für meine Wäsche tut was Not. Die Sonne scheint nie lange genug, um sie trocken zu kriegen. Da kann der Himmel noch so knallblau daherkommen. Doch flugs naht schon der nächste Regenschauer. So ist das im Regenwald, es sollte dich nicht überraschen.« »Tut es eben doch, weil ich den Regenwald am Äquator vermutet habe und nicht in solch hohen Breiten, wo es arschkalt ist.« »Ach was, wir haben alle unsere kleinen Irrtümer. Nimm es dir nicht zu Herzen, mein lieber Kleiner. Wenn wir schlafen gehen, lege ich Holz nach. Und du hängst die Sachen über Nacht vor den Herd.« Lise horchte und hob den Kopf. »Die Geier sitzen auf ihrem Lieblingsplatz. Hoffentlich wecken sie dich nicht wieder zur Unzeit.« Die Außenbordskameraden hatten gern den Überblick und sammelten sich deshalb auf unserem Dachfirst. Zwei Arten gab es auf Chiloé, den Rabengeier mit schwarzem Kopf und den rotköpfigen Truthahngeier. Die Versammlung war nicht zu überhören, denn der Raum darunter wirkte wie ein Resonanzkörper. Dort auf dem Dachboden hatten wir Männer aber unsere Betten. Wenn die Geier sich bewegten, gab das ein Kratzen, ein Trappeln und hungriges Scharren auf dem Wellblech, das nicht von schlechten Eltern war und sogar den Pazifik übertönte. Vor allem die Truthahngeier krallten sich mit hochroten Köpfen in meine Träume. In der Küche war Lise noch bei ihrem Thema. »Also, was tun wir für deine gute Nacht? Ich möchte dir gern von meinem Baldrian geben, ein paar Tropfen ins Wasser genügen.« »Sollte ich mich in diesem Land gegen Geier behandeln lassen? Wo würde das enden?« Mit dem Glas Lise Wasser in der Hand ging ich raus auf den Flur. Unsere Kollegin Nancy Franziska Calderon zog sich gerade den Anorak über und war bereit für einen einsamen Rundgang über die Klippen. Ich fragte, »Hältst du nach der Pilcoya Ausschau?« »Vielleicht sollte ich das, neugierige Alemann.« Die Meerjungfrau und Tochter der indianischen Meeresgottheit Mia Lobo hatte Verantwortung für die Fruchtbarkeit der See rings um die Insel Chiloé. Aber der aquatische Aspekt beschäftigte Nancy Franziska nur am Rande, wenn sie auf ihren Wegen hoffte, einmal La Pincoya zu begegnen. Denn die Nixe hatte nicht nur wunderschönes rotes Haar, das ihr über die Schultern floss und das Gegenstück zu Nancy Franziskas schwarzem Schopf bildete, sie galt auch als gutmütig und hilfsbereit. La Pincoya pflegte an den Stränden der Insel zu tanzen, und wenn sie dabei aufs Meer hinausschaute, bedeutete das einen Überfluss an Meeresgetier. Richtete sie dagegen den Tanzblick aufs Land, war den Fischern ein geringer Fang bestimmt. Gerade andersherum mochte es in diesem Fall mit der Fruchtbarkeit der Landbewohner stehen. Vielleicht würde die schöne, gutherzige La Pincoya einmal für Nancy Franziska tanzen. Meine Arbeitskollegin trug sich seit langem mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Sie hob die Hand und bedeutete mir, bis nachher. Dann zögerte sie, holte Luft. El Co singt und El Indio stirbt. Ich schaute sie zweifelnd an. So allmählich trat das magische Personal der Insel auf die Bühne. Doch dann machte ich eine zustimmende Geste und brachte den zweiten Teil des Sinnspruchs. Nichts ist gewiss, aber es geschieht. »Bravo, Jaime!« Gleich hinter der Station stieg der Weg aus der Bucht hinaus aufs hohe Land. Ich stand weiter an der offenen Hintertür und schaute hinaus. Elko war ein Zaubervogel, dabei hatte er ein eher unscheinbares, bräunliches Gefieder, eine typische Chiloé-Farbe, doch große, leuchtende Augen. Elko war kein schlechter Charakter, aber der Überbringer schlimmer Nachrichten. Also, wenn der unglückliche Indio ihn singen hörte, war für ihn Matei am letzten. Ja, ich hatte schon eine Menge mit den Fischern und vor allem mit Nancy Franziska selber geredet, und sie hatten mich auf die Spur gebracht. Aus den Erzählungen der Chiloten hatte ich den Eindruck gewonnen, dass Elko allerdings in der Lage war, den Adressaten seiner schlechten Nachricht willkürlich zu wählen. Nicht wenige Insulaner baten Elko, er solle lieber, so wie bei uns zu Hause St. Florian, den Nachbarn mit seinen Botschaften bedienen. Kurz und gut, man musste keine Angst vor dem gefiederten Boten haben, doch eine gewisse Umsicht schien am Platze zu sein.